Natürlich ist es nach außen hin vielleicht Barockmusik oder auch nicht. Auf jeden Fall stammt es wie aus einer anderen Zeit, aber gleichzeitig ist es heutig.
Eine Ouvertüre ist ja immer so auch ein bisschen ein Vorgeschmack auf das, was nachher kommen will. Diese Beschwerlichkeit der Reise wird schon sehr, sehr, ja, irgendwie sehr lebendig vor Augen geführt, dass das beschwerlich war. Ja.
Also hier ist jetzt so, dass die Musik so stark ist, dass sie Bilder im Kopf erzeugt.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
Und ich bin Schwester Helena Fürst. Wir Elisabethinen können auf eine lange Geschichte hier in Linz zurückblicken. Im jetzt beginnenden Jahr 2025 werden wir unser 280-jähriges Gründungsjubiläum feiern und bis zurück zu unserem Namensgeberin, der heiligen Elisabeth, sind es sogar mehr als 800 Jahre. Diese lange Geschichte, oder besser gesagt einige eindrucksvolle Szenen aus dieser langen Geschichte und aus dem aktuellen Leben von uns Elisabethinen, hat Österreichs einziger lebender Barockkomponist in eine symphonische Dichtung gepackt. Früh am Morgen ist beispielsweise der Titel eines Satzes aus dieser Komposition. Die Eile der Nonne zum Chorgebet lautet eine andere. Was sich hinter diesem Titel und hinter den ganzen Stücken verbirgt, das besprechen wir heute mit dem Komponisten selber und mit der Frau, die als Leiterin des Kulturformats Ort der Begegnung den Kontakt zu ihm hergestellt hat. Liebe Friedemann Katt, liebe Agnes Retschizecker, herzlich willkommen im Podcaststudio.
Hallo, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, und ich darf euch beide jetzt kurz vorstellen und darf mit dir, Friedemann, anfangen. Also Friedemann Katt alias Franz Xaver Frenzel, aber zu dem kommen wir dann noch. Du wurdest 1945 geboren, also genau 200 Jahre nach der Gründung der Elisabethinen in Linz. Bereits in deinem Elternhaus hast du eine musikalische Prägung erfahren, die du später im Studium der Komposition an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien bei Professor Alfred Uhl vertieft hast. Seit 1989 bist du hauptberuflich Komponist, hast dabei zahlreiche Kompositionen, insbesondere unter dem Pseudonym Franz Xaver Frenzel, erarbeitet. Über dieses Pseudonym hören wir nachher noch mehr. Du bist aus Mauterndorf ursprünglich im Salzburger Lungau und lebst heute in Ried im Innkreis.
Jawohl, ja. Ich bin ganz gut recherchiert.
Das stimmt nicht.
Ganz stimmt nicht, das stimmt ja, nicht. Ja, ich bin nicht in Mauterndorf geboren. Ah, okay. Ich bin aus Schlesien. Ah. Aber in Mauterndorf aufgewachsen.
Okay. Das Internet gibt also, nicht immer Wahrheiten.
Nein, her. Gibt nicht immer Wahrheiten.
Agnes, kommen wir zu dir. Du bist das Gesicht und die treibende Kraft hinter dem Kulturprogramm Ort der Begegnung bei den Elisabethinen in Linz. Seit mehr als 20 Jahren mittlerweile sorgst du mit diesem Kulturprogramm und mit aus Kammerkonzerten, Lesungen und Ausstellungen dafür, dass Menschen zu den Elisabethinen kommen, die den kulturellen Genuss lieben. Ursprünglich kommst du aber aus einem ganz anderen Bereich. Du warst Lehrerin für Deutsch und Englisch an mehreren Gymnasien in Linz und kamst über eine Anstellung als Lehrerin in der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege zu den Elisabethinen. Nachdem du schon damals eine große Leidenschaft für Kultur und Musik hattest, wurdest du mit dem Aufbau und mit der Leitung des Orts der Begegnung betraut. Und ja, du lebst in Linz und trägst immer auch ein wenig Irland in deinem Herzen, wie wir wissen.
Ja, das hast du alles richtig recherchiert.
Sehr gut. Auch von meiner Seite nochmal herzliches Willkommen. Schön, dass ihr beide da seid.
Wir freuen uns auch.
Hallo. Liebe Agnes, ich habe ja in der thematischen Einleitung gesagt, dass du quasi den ersten Kontakt zu Friedemann Katt aufgenommen hast, vor einiger Zeit jetzt schon. Magst du uns ein bisschen erzählen, wie es dazu kam und zu welchem Anlass oder zu welchem Grund du eben einen lebendigen Barockkomponisten quasi aufgesucht hast?
Ja, diese Elisabethaner, also diese symphonische Dichtung hat da wirklich eine lange Vorgeschichte, kann man sagen. Also den Friedemann Katt habe ich kennengelernt durch eigentlich das Franz Xaver Frenzel Quartett, und das ist ja das Pseudonym. Sagt man Pseudonym?
Ja, absolut.
Das Pseudonym des Friedemann Katt. Und zwar war das im Rahmen eines Konzerts eben mit diesem Ensemble, das der Louis Chan leitet. Und die haben damals ein Werk von dir uraufgeführt bei uns. Und aus diesem Anlass warst du auch bei diesem Konzert anwesend und da sind wir zum ersten Mal ins Gespräch gekommen. Und dann natürlich Franz Xaver Frenzel Quartett, da wird der Name dann schon präsent, weil die sind eigentlich dann jedes Jahr bei uns zu Gast. Und über die Jahre warst auch du mehrmals bei uns und als wir dann überlegt haben, was wir zur 275-Jahr-Feier der Elisabethinen alles anzetteln können, welche Ideen wir da hätten, diesen Anlass entsprechend zu feiern. Da ist uns die Idee gekommen, wir könnten ja auch ein Werk in Auftrag geben. Und da ist mir der Friedemann Katt alias Franz Xaver Frenzel sofort eingefallen, weil ich wusste, dass das Musik ist, die man sich gerne anhört, weil in der klassischen Musik, wenn man sagt, moderner Komponist, dann kann es passieren, dass manche gleich die Haare aufstellen und sagen, nein, das wollen wir nicht. Aber wenn man einen Komponisten hat, der in der Gegenwart lebt und eigentlich im Stil eines Barockkomponisten schreibt, dann liegt das, ist die Situation eine andere. Und das war dann unsere Idee. Aber ich glaube, da wirst du dann mehr dazu erzählen, wie es zu dieser zu diesem alter Ego gekommen ist. Aber
ja. Zu dem kommen wir noch, genau. Aber da darf ich dir, Friedmann, vorher noch eine andere Frage stellen. Jetzt haben wir gehört, die Agnes hat dich angesprochen, aus diesem geschichtlichen Hintergrund, es gab da ein Jubiläum bei den Elisabethinen. Du hast ja mit den Elisabethinen vorher eigentlich nichts zu tun gehabt oder kaum. Was hat dich gereizt daran, diesen Auftrag anzunehmen?
Naja, mehrere Sachen. Ich hatte schon ein bisschen was zu tun, weil ja immer wieder was hier uraufgeführt wurde oder aufgeführt wurde, eben mit Louis Chan oder auch mit anderen Musikern. Und vielleicht hast du auch gewusst, dass es ein Engelsoratorium gibt von Franz Xaver Frenzel und es gibt also größere Werke, also nicht nur Kammermusik. Und dann dürfte das so irgendwie in dir gereift sein. Und natürlich ist es nach außen hin vielleicht Barockmusik oder auch nicht. Auf jeden Fall stammt es wie aus einer anderen Zeit, aber gleichzeitig ist es heutig. Und das ist das Interessante, was mich an der Figur, Pseudonym ist fast zu wenig gesagt, das ist ja praktisch ein alter Ego oder eine Fantasiefigur in einem Fantasieraum, der sich mit der ganzen Musikgeschichte unserer westlichen Kultur
Das ist der Franz Xaver Frenzel.
Das ist der Franz Xaver Frenzel. Es ist eine Figur, die ich mir jederzeit rufen kann, indem ich nur an ihn denke und der fängt an zu schreiben, wie wenn er ja, in einem Kammerl sitzt und dann plötzlich sagt, ach, das war klasse, das ist ein großes Werk, das müssten wir mal schon wirklich wieder schreiben. Und die Herausforderung war dann gegeben, weil mich das immer interessiert. Also alles, was mit Religion, Orden, Philosophie, also alles Mögliche.
Und was war das Spezielle an den Elisabethinen für dich?
Es war zunächst einmal ein bisschen überraschend, weil die Agnes ist zu mir gekommen und hat gesagt, 40 Minuten Musik auf jeden Fall muss es sein. Na gut, habe ich mir gedacht, das ist schon nicht schlecht. Jetzt habe ich natürlich gleich überlegt, dass das nicht 40 Minuten in einem Stück sein sollten und nicht irgendwie eine nur vage Musik über ja, Gefühle oder sowas, sondern man sollte wirklich Geschichten dann erzählen innerhalb einer symphonischen Dichtung, dass da sich was abspielt. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen.
Und wie bist du dann vorgegangen? Ich meine, eben trotz Ordensgeschichte ist 400 Jahre lang bei uns. Hier in Linz sind wir 280 Jahre. Wie hast du dir da Wissen angeeignet?
Ja, das war für mich recht spannend, weil das, wie soll man sagen, weil ich historisch auch immer gern interessiert bin sehr. Und da war ein Historiker da, ein sehr lieber. Und da wurde ein Buch im Entstehen über die ganze Geschichte der Elisabethinen und so weiter. Und auch die hiesigen hauptsächlich. Und da sind immer so plötzlich so einzelne Bilder aufgetaucht, also Geschichten oder so Szenen praktisch aufgetaucht beim Zuhören, wie das da besprochen wurde, für mich, wo ich mir plötzlich gedacht, da kann man Musik rausmachen, wie ein Musical oder was ich, so Ähnliches. Also zum Beispiel, du hast es schon erwähnt, die Ankunft des Schiffes bedeutet die Ankunft dieser kleinen Gruppe von Ordensschwestern von Wien nach Linz, aber das in 1800, weiß jetzt nicht mehr ganz genau. 45. Ja, genau. 1700, ja, Wahnsinn. Also das heißt, schon in einer Maria-Theresia-Zeit, also praktisch.
Genau.
Das war schon eine klasse Sache. Wenn man sich das einmal vorstellt, wie hat sie das abgespielt? Und plötzlich kann man daraus eine Musik machen.
Der Historiker, den du ansprichst, das ist der Gerhard Obermüller. Den hatten wir auch schon hier im Podcaststudio gemeinsam mit seiner Kollegin Verena Hahn. Also wer Lust hat, kann zurückhören sozusagen. Das heißt, du hast dann immer wieder Stücke aus diesem Buch bekommen oder das?
Nein, eigentlich nicht. Also das wurde mir nicht gesagt, sondern beim Zuhören habe ich mir dann Gedanken gemacht. Und natürlich nicht nur Szenen, sondern grundsätzliche Sachen auch. Also zum Beispiel, als ich über die heilige Elisabeth im Mittelalter so quasi eine, das ist doch mehr doch gefühlt, wie das sein könnte. Oder die Verbreitung des Ordens, was macht man da? Also das kann man ja nicht so leicht in Musik umsetzen. Aber eine Fuge bietet sich da schon ganz schön an, die sich da so immer mehr verzweigt und verbreitet und plötzlich zu einem Schluss kommt.
Ich muss ja gestehen, wie ich das erste Mal gehört habe, Barockmusik, da war ich mir nicht ganz sicher, ob ich mir das anhören will.
Genau.
Weil ich auch Barockmusik kenne, die mir jetzt nicht so ins Ohr geht, muss ich gestehen. Ist das, was du machst, so, wenn man das überhaupt sagen kann, reine Barockmusik oder ist das?
Nein, das kann man nicht so sagen. Das kann man nicht so sagen. Das ist eben das Phänomen von Franz Xaver Frenzel, das eben entstanden ist. Das kann man ja auch nicht planen. Sowas kann man nicht einfach sagen, jetzt mache ich das in der Richtung, sondern es ist wirklich entstanden, dass so quasi ein Komponist in der goldenen Zeit des Komponierens, wo es Fürsten gab, die gesagt haben, also jetzt eine klasse Messe wäre schon mit mindestens 5 Solisten, das ist kein Problem. Und da gab es auch was dafür. Aber Voraussetzung, in Italien machen sie es so toll, also schon so ähnlich, sagt der Fürst. Und diese Zeit, ein Komponist, der also auch was kann und gelernt hat, mit dem Wissen von heute. Und jetzt wird spannend. Ich habe mich also praktisch in diese Situation versetzt, aber mit allem, was ich jetzt weiß. Und da ist natürlich sehr viel dazwischen passiert. Und deswegen ist die Musik schon scheinbar barock. Also wenn es in der Gestik manchmal oder im Rhythmus, dann geht es so dahin. Aber das ist ja das Angenehme der Barockmusik, wo das wirklich sehr heutig ist.
Wenn man jetzt einen Zeitreisenden hernehmen würde, den man jetzt hersetzt und genau. Franz Xaver Frenzel vorspielen würde, der würde schon merken, das stimmt nicht ganz.
Natürlich, das merkt doch nicht ein Zeitreisender, sondern ein Zeitgenosse merkt es auch.
Der merkt es genauso, natürlich. Genau.
Das war ja das Phänomen auch am Anfang, dass da manche gesagt haben, wow, klasse Musik, schön, aber das ist ja so, geht so ins Ohr und jetzt hören wir nochmal an und so weiter. Und dann gab es aber Leute, die haben gesagt, irgendwie, das stimmt doch was nicht. Von wem ist das jetzt wirklich? Kein Mensch weiß das. Und das war dann auch sehr spannend. Dazwischen so zu praktisch eine Musik entstehen zu lassen, wo es dann keinen wirklichen Komponisten gibt, sondern nur ein Werk, das überbleibt. Und dann wird man sehen, ob es lange überbleibt.
Die Elisabethaner ist ja eine symphonische Dichtung.
Ja.
Kannst du uns, oder zumindest mir als Musiklaie, erklären, was das ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Symphonische Dichtung ist also keine Symphonie, ist also ein größeres symphonisches Werk für Symphonieorchester. In diesem Fall war das also ein eher kleineres Kammermusik mit 2 Hörnern, 2 Oboen und einer Flöte und Schlagwerk und so weiter, wie es gehört, und vielen Streichern. Aber sie nimmt praktisch als Grundlage immer eine Geschichte oder ein Ablauf, der vom Komponisten meistens dargelegt ist. Also in der Barockzeit gibt es also die, könnte man sagen, die Jahreszeiten wären so etwas. Das sind so die Bilder der Jahreszeiten, aber das hat es sehr häufig gegeben. Eine echte symphonische Dichtung ist also dann die Moldau, wo also dargestellt wird in der Musik, kleiner Bach, immer größer und wo fließt er vorbei und dann gibt es sogar eine Hochzeitsfeier und so weiter. Und das ist also das Beispiel einer symphonischen Dichtung.
Und die Elisabethaner ist ja einige Zeit in der Schublade gelegen, könnte man sagen. Agnes, kannst du das erzählen, wie das war, also wann sie entstanden ist oder zu welchem Anlass und wann sie dann eigentlich erst aufgeführt worden ist?
Naja, der Anlass war eben die 275 Jahre, das 275 Jahre Jubiläum. Das ist ja ins Jahr 2020 gefallen und wie alle wissen, war das eine sehr überschattete Zeit. Die Pandemie hat da eigentlich alles kaputt gemacht, was man davor hatte. Und dann haben wir überlegt, was machen wir, man kann ja sowas nicht einfach aufführen. Da braucht es einen Anlass dazu. Und das vergangene Jahr, das Jahr 2024, war ja das Jahr, wo wir 20 Jahre Ort der Begegnung gefeiert haben. Und da war es für uns naheliegend, dass wir zu diesem Anlass diese Elisabethaner endlich nach 4 Jahren in der Schublade zur Aufführung bringen. Und das hat dann Gott sei Dank auch terminlich geklappt mit der Festival Sinfonietta Linz und dem Louis Chan. Wir haben das relativ bald oder noch 2023 einmal terminlich abgesteckt und dann war sie auch nicht bei uns im Haus, sondern die Uraufführung war dann mal ausgelagert in die Redoutensäle in Linz, weil ein Orchester hat bei uns im Festsaal nicht Platz und in der Kirche haben wir uns gedacht, ist auch nicht der richtige Ort. Und rückblickend, glaube ich, können wir sagen, dass das ein recht würdiger Ort war, der vielleicht akustisch nicht ganz so war, wie wir uns das vorgestellt haben, aber durchaus angemessen. Und das war eine sehr, sehr schöne Uraufführung mit einem festlichen Rahmen.
Ja, ich habe noch damit gerechnet, dass das noch weitere 100 Jahre liegen bleibt. Also, das ist ja für einen Orden keine Frage. Man weiß, ein Orden besteht ja über lange Zeit und da gibt es so viele Schätze in diesen Archiven, manchmal auch Einzelstücke.
Mhm. Genau, mittlerweile gibt es 380 Jahre hier in Linz. 280 Jahre. Heute kommen mal die Zahlen durcheinander. Ja, und jetzt, glaube ich, wird es dann Zeit, dass wir schön langsam auf wirklich in die Elisabethaner ein bisschen eintauchen. Wir haben uns 3 Stücke herausgesucht, die wir kurz besprechen und dann auch in die wir hineinhören möchten. Und wir starten mal mit der Ouvertüre, also das erste Stück in dieser symphonischen Dichtung. Was steckt da inhaltlich dahinter, also von der Geschichte, die du in diese Dichtung eingepackt hast?
Naja, am besten, man hört sich ein Stückchen an und dann merkt man, dass man da in einer frühen Zeit ist oder wie ein gregorianischer Choral aufklingt. Und ja, es ist, glaube ich, so eine ganz gute Einführung.
Dann hören wir mal rein. Thank you. Was wir jetzt gerade gehört haben, war so ein erster Ausschnitt aus dieser Ouvertüre, aus einer Demo. Das ist kein Live-Mitschnitt aus der Aufführung, die es schon gegeben hat. Aber vielleicht noch einmal zurück zum Inhalt dieses Stücks. Was hast du da verpackt?
Ja, da war eigentlich gedacht, das große Vorbild, die heilige Elisabeth von Thüringen. Und vielleicht hört man das ein bisschen, dass die also quasi in dem Spannungsfeld zwischen Adel und Kirche stand. Also religiös und gleichzeitig auch weltliche Tänze tauchen dann sofort auf. Und das ist ja dieser Spannungsfeld. Das geht natürlich dann noch weiter.
Mhm. Agnes, wie geht's dir, wenn du das so hörst?
Ja, wenn man es zum ersten Mal hört, dann ich hatte sofort die Assoziation, dass da bewegen wir uns in einem sakralen Bereich, weil die erste Melodie, die sich da auftut, ist so eine Art Psalm. Und dann geht's eben weiter, dann bauscht sich das musikalische Geschehen ein bisschen auf und dann taucht man ein in eine ziemlich tolle Stimmung, wo man merkt, da geht's um mehr. Eben, aber wie du gesagt hast, Friedemann, da bewegt man sich weg von diesem sakralen Raum und dann kommen eben diese tänzerischen Klänge dazu und dann merkt man schon, da haben wir verschiedene Settings, die zusammenspielen und ich habe es heraushören können. Ja.
Eigentlich sind es höfische Feste und das Armenhospital, also quasi das Büßergewand, das sie getragen hat, unter der Hofkleidung, also unter festlichen Kleidung. Mhm. Dieses Ambivalente.
Ich finde, das spiegelt die Musik schön wider, so dieses sehr bewegte Leben, kurze Leben. Mhm. Sie wurde ja nur 24, genau. Elisabeth, aber sehr viel hat sich da ereignet und eben, du hast es schön gesagt, sehr viel Spannung und sehr viel auch Konflikte, die es da gab. Und ich habe das Gefühl, sie war auch eben fast ein bisschen zerrissen manchmal. Mhm. Und das hört man schon, finde ich. Ja.
Und wenn ich das richtig verstehe, eine Ouvertüre ist ja immer so auch ein bisschen ein Vorgeschmack auf das, was nachher kommen will.
Richtig,
wird, richtig. Stimmt das? Und da richtig, hört man ja dann auch schon einige musikalische Anklänge von dem, was dann nachher dann noch in den einzelnen Stücken dieser symphonischen Dichtung noch einmal viel detailreicher kommt.
Ja, ganz richtig.
Okay.
Ganz
richtig.
Dann würde man gerne noch ein Stück anhören. Und zwar haben wir uns für die Ankunft des Schiffes entschieden. Und hören wir mal kurz rein.
Thank you.
Jetzt habe ich eben das Stück gehört, die Ankunft des Schiffes. 1745 sind vier Elisabethinen aus Wien mit dem Schiff hier nach Linz gekommen. Das spiegelt sich in dem Stück wieder. Aus meiner Sicht jetzt heute habe ich immer so das Gefühl, dieses Stück schimmert schon so, es schimmert schon so die etwas Großes am Horizont, so das Licht von etwas Großem, was da die Schwestern wahrscheinlich selber noch nicht wissen. Also dieses Gehen auch ein bisschen ins Ungewisse, die sind ja nicht ins gemachte Bett gekommen dann hier, sondern sie wussten nicht, wie es wirklich weitergeht. Und heute einfach da zurückzuschauen und zu wissen, das war schon der Anfang von etwas, was bis heute besteht, Gott sei Dank. Ja. Das finde ich echt bewegend irgendwie, ja. Wie geht's euch?
Richtig, ja. Richtig.
Oder was hast du dir gedacht?
Ja, das stimmt ganz genau, das baut sich auf und in der Erwartung. Aber gleichzeitig wird das Schiff ja vom Pferden gezogen. Das heißt, da waren viele Menschen beteiligt, um das ganze Schiff von Wien daher flussaufwärts zu bringen. Und dann erlebt man das von ganz ferne, merkt man, da kommt irgendwas daher. Na klar, das ist das Schiff.
Es klingt am Anfang ein bisschen mühsam.
Mühsam ist es auch gewesen.
Es war sicher eine mühsame Reise.
Eine mühsame Reise für alle Beteiligten.
Ich habe die Assoziation gehabt von römischen Galeeren, wo die sogar unten sitzen und rudern. Dieser Rollen, so eine rollende Bewegung ist da drinnen, die immer näher kommt. Und
Hauruck,
irgendwie diese Beschwerlichkeit der Reise wird schon sehr, sehr...
Ja, versucht zumindest einmal.
Ja, irgendwie sehr lebendig vor Augen geführt, dass das beschwerlich war. Ja.
Und zum Ende hin, dieses helle Klingen, hast du da dargestellt?
Naja, zunächst einmal die Glocke, wie sie ankommen, da war dann freudige, wenn dann alle aussteigen dürfen. Und dann, sie hat ja auch eine Geldtruhe mitgenommen mit viel Golddukaten und auf die musste aufgepasst werden. Und die hat man dann so hinübergezogen über die Reling.
Geklimpert.
Also es war die Stifterin. Eine Stine von Steneck, das muss man dazu sagen. Die Apothekerstochter, die sozusagen die finanziellen Mittel mitgebracht hat.
Geld bringen musste, damit überhaupt ein Spital errichtet werden kann. Das kostet ja doch eine Menge Geld. Also das ist schon toll.
Und die dann auch im Kloster gelebt hat bei uns und auch heute auch hier ruht, also ihre Gebeine ruht bei uns bis heute. Ja.
Aha.
Genau.
Toll. Schön.
Also eine beschwerliche Reise mit einem großen Ziel und dann mit einem sehr langen Ergebnis, könnte man sagen, also langen Auswirkungen. Ja, dann kommen wir vielleicht ein bisschen weiter in die Gegenwart oder vielleicht zieht sich das nächste Stück so durch die gesamte Geschichte der Elisabethinen möglicherweise. Das heißt, die Eile der Nonne zum Chorgebet. Und ich glaube auch da hören wir jetzt mal kurz rein.
Thank you.
jetzt diese Eile der Nonne zum Chorgebet hört, dann kann man sich durchaus eine Ordensschwester auch geistig vorstellen. Hat es da eine Person gegeben, die dir Vorbild war für dieses Stück?
Nein, nicht wirklich. Wirklich? Aber ich konnte mir die Klosterschwestern sehr gut vorstellen, weil ich habe ja Bilder gesehen, wie das auch vor 50 Jahren noch war, mit den großen Hauben, die da vielleicht geflattert sind in den Gängen, in diesen vielen Gängen des Krankenhauses, wenn sie um die Kurve eilt, damit sie rechtzeitig dort ist.
Schwester Helena, gibt es wen, an den du gleich denkst?
Nein, ich fühle mich gar nicht angesprochen. Nein, also was lustig, bei der Uraufführung ja. wurden eine Mitschwester und ich am meisten auf das angesprochen.
Ah, wirklich?
Und das stimmt schon. Also sie und ich sind eher zügig unterwegs und sie und ich sind auch immer die zwei Letzten beim Chorgebet. Wir sind nie zu spät. Aber wir sind sicher die Letzten. Also es passt zu ihr wie zu mir. Ja, das ist klasse. Aber ich finde das wirklich lustig, weil es ist einfach manchmal so. Manchmal ist so viel zu tun, ja. Dass man sagt, yes Gott, ich muss ja gehen und dann muss halt schnell gehen.
Natürlich.
Und das hört man so richtig raus, oder Agnes?
Mhm, ja, ich finde schon. Das ist, ich habe so das Bild von mir, wie sie vielleicht ihre früher haben die auf sich eine längere Röcke gehabt, wie sie den Rock in die Hand nehmen muss, damit sie nicht über diesen vielen Stoff stolpert und genau. dann dahin wuselt und vielleicht dazwischen einmal aufgehalten wird und dann wieder weiter rennt. Und man hört auch dann sehr schön, wie sie dann ankommt und wie sich wieder diese sakrale Musik Flor dann über alles legt und wo sie dann zur Ruhe kommt und hört man. Aber diese Bilder, also das ist mir eigentlich mit der ganzen Elisabethaner so gegangen, dass da ständig Bilder aufgetaucht sind. Vielleicht habe ich ja schon viel zu viele Filme gesehen, aber es sind immer wieder so Szenen aufgetaucht, die mir wirklich lebhaft vorstellen habe können. So könnte das gewesen sein oder vielleicht von dir, Friedemann, gedacht gewesen sein, ich weiß es nicht.
Und es könnte wahrscheinlich wirklich an der einen oder anderen Stelle auch Filmmusik sein, oder?
Ja, unter Umständen schon, aber manchmal ist bei Filmmusik ist die Musik dann nicht ganz so stark. Also hier ist jetzt so, dass die Musik so stark ist, dass sie Bilder im Kopf erzeugt. Das ist so wie eine Geschichte oder ein Roman, den man dann verfilmt, kann gut sein, muss aber nicht.
Wir haben ja dann bei der Uraufführung auch mit vielen Leuten nachher gesprochen und das haben eigentlich alle gesagt, dass diese Bilder bei ihnen im Kopf aufgetaucht sind. Natürlich, die haben den Leitfaden in der Hand gehabt, im Programm ist schon dabei gestanden, worum es in den einzelnen Abschnitten geht, aber das haben eigentlich alle bestätigt, dass sie das sehr gut nachvollziehen konnten, was da an Szenen beschrieben worden ist.
Wir haben in diesen drei Stücken jetzt schon ein ganz schönes Spektrum gehört von unterschiedlichen Tonalitäten, auch in der Musik. Geht da noch was ab? Gibt es da noch andere?
Schon, natürlich. Also ganz extrem ist zum Beispiel die Nachtgedanken. Das ist so quasi ein Versuch der Beschreibung, wie das auf einer Palliativstation sein könnte, wenn man sich selber dort befindet, also was einem da durch den Kopf geht. Und nachdem ich selber auch Bestrahlungen erlebt habe, weiß ich, wie das ist, in den Unterwelten eines Krankenhauses ständig zu sein und dann nur Schwerkranke um sich zu haben, da geht einem manches durch den Kopf.
Ich glaube, das ist so etwas typisch Krankenhaus, oder? Das gibt irgendwie alles. Es gibt eben so, ich sage jetzt mal, Unterwelten, wie du sagst, so ganz schlimme Situationen, düstere Erlebnisse, Gedanken. Und es gibt aber auch Fröhlichkeit, wenn jemand gesund wird oder so wenn eine Diagnose nicht so schlimm ist, wie man vermutet hat. Mhm. In anderen Krankenhäusern werden auch Babys geboren. Das ist bei uns nicht der Fall. Aber es gibt halt wie alles im Krankenhaus. Oder? Und das zeigt die Musik irgendwie auch.
Ja, ja.
Es ist vieles dabei.
Ja. Das soll schon.
Ich finde es ja faszinierend, dass du auch ein Bittgesuch vertont hast, also wo auch irgendwie immer diese administrativen Sachen, also die Schwierigkeit der Administration eines solchen Unternehmens dargestellt ist oder auch wie schwierig das war, sich gegen Obrigkeiten oder mit Obrigkeiten zu arrangieren, das ist ja auch ein Teil. Und dann die Werkstätte der Barmherzigkeit floriert. Ich finde diesen Titel auch sehr, sehr, sehr ansprechend. Eine Werkstätte der Barmherzigkeit. Ich weiß nicht, sehen wir uns als Werkstätte der Barmherzigkeit, Schwester Helena? Das ist
ein großer Anspruch. Ja, gell?
Sehr großer Anspruch. Ja. Ja, ich habe mal versucht, da irgendwie eben in diese Ansprüche, die wurden ja da auch, die Werte und der Hintergrund, der jetzt hinter diesem Ganzen steht, das ist jetzt nicht nur ein Geschäftsmodell, ein Krankenhaus, sondern ein Ordenskrankenhaus hat ja noch andere Werte im Hintergrund, um das irgendwie gefühlsmäßig darzulegen, habe ich mal überlegt, wie könnte ich das beschreiben. Und eine Werkstätte ist etwas, wo also Späne und Hobel, der Hobel wird gehobelt und da fliegen Späne und da wird geschraubt und weiß ich was. Und gleichzeitig eben die Werkstätte der Barmherzigkeit, dass das so dass man spürt, dass die Barmherzigkeit ganz was Wichtiges ist unter den Menschen.
Und irgendwann geht dann auch die Elisabethaner zu Ende. Was hast du in dieses Ende, in dieses große Finale gepackt?
Ja, das große Finale ist eine große Fuge. Und Lob, Ehr und Preis sei Gott dem Herrn, Halleluja. Wobei das so gedacht ist, nachdem ja da kein Chor auftritt, das war finanziell, glaube ich, nicht ganz so leicht gewesen, dann kann man sich vorstellen, so 70 Leute vom Hintergrund kommen dann plötzlich und singen das. Nein, das hat das Orchester praktisch gespielt. Und man könnte sich vorstellen, in den einzelnen Themen, als würde man das singen. Also als wäre ein Text drunter.
Auf jeden Fall hörenswert. Leider gibt es ja noch keine Aufnahme zumindest. Vielleicht gibt es die mal. Aber Agnes, gibt es noch Aufführungstermine für die Elisabethaner?
Na, konkret noch nicht. Da sind wir noch zu nahe an der Uraufführung. Aber das ist in unseren Köpfen schon drinnen, dass wir eigentlich auch wollen, dass da einmal einen Tonträger gibt, der dann bei den Elisabethinen hier zu Hause ist und wo man dann auch immer wieder darauf zurückgreifen kann und natürlich auch andere Konvente das vielleicht einmal für interessant befinden und das auch in ihren Bereich einmal vorstellen. Ich denke mal, die Elisabethinen stehen ja nicht unbedingt für Musik jetzt, sondern das Kerngeschäft ist ja immer die Sorge um den kranken Menschen, die Sorge um den ganzen Menschen in den verschiedenen Wirkfeldern, aber das ist, glaube ich, schon etwas Einzigartiges, was dieser Konvent jetzt hat, ein Auftragswerk, das speziell für die Elisabethinen in Linz komponiert worden ist und das auch durchaus Resonanz gefunden hat nach der Uraufführung. Ich glaube, das dürfen wir auch sagen. Die Festival-Sinfonietta hat, glaube ich, ihre Arbeit ganz gut gemacht und es war ich habe niemanden getroffen, der gesagt hat, na, das war aber überhaupt nichts. Also, das war eigentlich... Es sind alle sehr frohgemut oder sehr, sehr fröhlich da wieder hinausgegangen und es war ein berührender Abend. Ich glaube, das dürfen wir sagen.
Ja, und dieses Stück trägt ja auch einen Teil unserer Botschaft, finde ich. Also das hört man gut, quasi musikalisch, was wir vielleicht durch Handeln versuchen zu leben, manchmal auch durch Reden, ist jetzt auch noch in musikalischer Form vorhanden. Das finde ich eigentlich sehr schön. Ich fand es sehr schön, jetzt mit euch beiden da eingetaucht zu sein in diese Welt. Ein bisschen auch Geschichte haben auch angeschaut, das finde ich auch immer sehr spannend. Ich würde aber gerne, oder wir würden gerne langsam zum Abschluss der Podcast-Folge kommen und unsere Hörerinnen und Hörer wissen schon, was jetzt kommt, weil wir schließen jede Podcast-Folge mit der gleichen Frage an unsere Gäste ab. Und meine Frage an euch zwei wäre, was ist Inspiration für euer Leben?
Ja, also ich kann für mich sagen, dass Musik eine große Inspiration ist. Meine Arbeit, also dass ich da eine Veranstaltungsreihe organisieren darf, wo sehr viel Musik gemacht wird, das ist für mich unglaublich inspirierend. Und vor allem auch die Abende, die wir hier erleben dürfen, die beflügeln mich dann wieder weiterzumachen oder die motivieren ziemlich. Also ich gehe immer sehr, sehr, sehr beflügelt nach Hause. Inspirieren tun mich natürlich auch die Begegnungen mit den Menschen. Wir sind ja ein Ort der Begegnung und Begegnung ist ganz was Wichtiges. Ich habe auf meiner Visitenkarte draufstehen einen Spruch von Martin Buber: Jedes wirkliche Leben ist Begegnung. Und daran glaube ich ganz fest. Und das kann ich auch aus diesen 20 Jahren dieses Orts der Begegnung mitnehmen, dass das schon etwas ist, was Menschen unglaublich bereichert und beflügelt und so auch mich. Und es gibt noch was Drittes, was mich auch sehr motiviert oder sehr beeindruckt. Das ist auch dieser Ort, an dem ich hier arbeiten darf, diese Lebensart der geistlichen Schwestern, wie sie ihr Leben, ihr Wirken einsetzen für eine Gesellschaft, für eine Gemeinschaft, für die Menschen, die sich ihnen anvertrauen. Und das ist auch etwas, was mich sehr anspricht und auch sehr beflügelt immer wieder.
Jetzt bist du. Ja, jetzt bin ich dran. Ja, die Musik selber ist ja keine Inspiration für mich, das ist einfach mein Leben. Also ich brauche nur die Augen zu machen oder ein bisschen dösen und ich höre Musik in allen Versionen, wie ich mir es vorstellen kann oder ich kann es steuern etc. Inspirierend sind aber doch Menschen, denen ich was schreiben kann zum Beispiel, also Musiker, wenn jemand kommt, möchte etwas haben, dann stelle ich mir ihn vor, was würde ihm gefallen oder wo springt er an, womit kann ich ihn begeistern und was wäre eine Herausforderung für ihn, also alle diese Dinge und ich stelle mir es dann ganz recht real vor, wirklich in der Fantasie, stellt sich hin und fängt an zu spielen und ich brauche ihm nur zuhören, muss es aufschreiben. Das ist natürlich für mich wahnsinnig inspirierend. Oder in diesem Fall habe ich natürlich oft an hier gedacht, ans Kloster oder an dich oder auch an die Ordensschwestern, die ich kennenlernen durfte. Und wenn ich mir das dann vorstelle, ist das dann natürlich eine totale Inspiration.
Lieber Friedemann, liebe Agnes, danke schön. Danke für eure Zeit und diese Einführung in die Elisabethana. Danke, dass ihr heute da seid.
Gerne, danke.
Gerne.
Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.